Perfectio, die Finanzmakler, Ihr Investor-Podcast. Und herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Heute nehmen wir mal die aktuelle Lage in Wirtschafts- und Geopolitik genauer unter die Lupe. Wir haben ja von Ihnen wieder einige spannende Quellen zugeschickt bekommen. Und da sind eigentlich relativ schnell klar. 2022, das wird wohl ein Jahr voller Herausforderungen, global wie national.
Absolut. Besonders interessant finde ich ja, wie sich die Situation in China entwickelt, gerade jetzt mit Trump zurück im Weißen Haus.
Stimmt, da brodelt es ja schon länger. Sie haben es ja in Ihren Notizen auch als perfekten Sturm beschrieben. Deflation. Eine wackelige Immobilienblase. Und Konsumenten, die einfach nicht mehr konsumieren wollen. Was macht diese Situation denn für Peking so besonders knifflig, verglichen mit früheren Wirtschaftskrisen?
Naja, die Kombination dieser Faktoren ist schon sehr ungünstig. Die Deflation sorgt dafür, dass die Menschen ihr Geld lieber horten, anstatt es auszugeben. Die Immobilienblase, die ja jahrelang einen großen Teil des chinesischen Wirtschaftswachstums getragen hat, droht zu platzen. Und die Konsumzurückhaltung der Bevölkerung verstärkt diese Probleme noch zusätzlich. Peking steht also vor der Herausforderung, diese drei Krisenherde gleichzeitig bekämpfen zu müssen.
Und dann ist da noch der Faktor Trump, der ja schon in seiner ersten Amtszeit kein Freund von Peking war. In einem ihrer Artikel wurde sogar spekuliert, dass seine Rückkehr massive Handelskonflikte auslösen könnte. Aber ehrlich gesagt, dieses Spannungsfeld zwischen den USA und China existiert doch schon seit Jahren. Was macht die Situation jetzt so viel brisanter?
Es ist die Kombination aus Trumps unberechenbarem Politikstil und der angespannten innenpolitischen Lage in China. Trump hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er bereit ist, mit harten Bandagen zu kämpfen, um seine Interessen durchzusetzen. Und Peking ist aufgrund der aktuellen Wirtschaftsprobleme besonders anfällig für Druck von außen. Ein Handelskrieg mit den USA wäre in dieser Situation fatal für China.
Also ein Pulverfass, das jederzeit explodieren könnte. Aber lassen Sie uns mal den Blick nach Deutschland richten. In Ihren Unterlagen sprechen Sie ja von einer zunehmenden Abhängigkeit Deutschlands von US-Gasimporten. Was bedeutet das konkret? Sind wir damit nicht extrem anfällig für Preisschwankungen oder politische Erpressung?
Genau das ist der Punkt. Durch die Abkehr von russischem Gas haben wir uns in eine neue Abhängigkeit begeben. Die USA sind zwar ein verlässlicher Partner, aber eben auch ein sehr selbstbewusster Partner, der seine Interessen konsequent verfolgt. Und das bedeutet, dass wir in Zukunft mit höheren Preisen und einem stärkeren politischen Druck aus Washington rechnen müssen.
Das klingt ja nicht gerade beruhigend. Könnte man sagen, wir haben uns vom Regen in die Traufe begeben. Schließlich hatten wir ja auch mit Russland immer wieder unsere Schwierigkeiten.
Nun, der Vergleich mit Russland hinkt natürlich. Die politische Situation ist eine völlig andere. Aber es stimmt schon. Die Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten ist immer ein Risiko. Ideal wäre ein Mix aus verschiedenen Energiequellen und Lieferanten. So wären wir flexibler und weniger anfällig für politische oder wirtschaftliche Turbulenzen.
Diversifizierung ist also das Zauberwort. Aber lassen Sie uns noch einmal kurz zu Trump zurückkehren. Seine Ankündigung, Grönland von Dänemark kaufen zu wollen, hat ja weltweit für Kopfschütteln gesorgt. Was steckt dahinter? War das wirklich ernst gemeint? Oder nur eine PR-Aktion?
Schwer zu sagen. Trump ist bekannt für seine unkonventionellen Ideen und Aussagen. Hinter dieser Aussage könnte aber mehr stecken als nur eine PR-Masche. Grönland verfügt über reichhaltige Bodenschätze und gewinnt durch den Klimawandel strategisch an Bedeutung.
Das heißt, wir sollten Trumps Aussagen nicht einfach als Spinnereien abtun, sondern ihnen eine gewisse strategische Logik unterstellen.
Genau. Auch wenn seine Vorgehensweise oft ungewöhnlich ist, verfolgt Trump doch klare geopolitische Ziele.
Apropos ungewöhnliche Vorgehensweise. Sie haben in Ihren Notizen auch die kontroverse Diskussion um soziale Netzwerke angesprochen. Es gibt ja Forderungen nach einer Verstaatlichung von Plattformen wie Twitter und Facebook. Was halten Sie davon? Wäre das tatsächlich eine Lösung?
Die Forderung nach Verstaatlichung kommt vor allem aus dem linken Lager. Man argumentiert, dass soziale Netzwerke zu mächtig geworden sind und die öffentliche Meinung zu stark beeinflussen. Man befürchtet auch die Verbreitung von Disinformation und Hassrede.
Das sind ja durchaus berechtigte Bedenken. Aber wäre eine Verstaatlichung tatsächlich die richtige Antwort darauf?
Das ist sehr umstritten. Die Kritiker warnen vor Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit. Sie argumentieren, dass der Staat sich nicht in die freie Meinungsäußerung einmischen sollte.
Das ist ein schwieriges Thema, bei dem es keine einfachen Lösungen gibt. Wo sehen Sie denn den besten Weg, um mit dieser Herausforderung umzugehen?
Ich glaube, es braucht einen Mittelweg. Wir müssen die Macht der sozialen Netzwerke einschränken, ohne dabei die Meinungsfreiheit zu gefährden. Das ist eine große Herausforderung. Aber es ist wichtig, dass wir sie angehen.
Absolut. Apropos Herausforderung. Sie haben auch Teslas aktuelle Probleme auf dem deutschen Automarkt angesprochen. Was steckt hinter dem Absatzrückgang? Liegt es nur an der stärkeren Konkurrenz durch BMW und VW? Oder spielen auch andere Faktoren eine Rolle? Wie zum Beispiel Elon Musks politische Positionierung.
Die zunehmende Konkurrenz durch BMW und VW ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Beide Unternehmen haben ihre E-Auto-Flotten massiv ausgebaut und Marktanteile gewonnen. Aber auch Elon Musks politische Äußerungen und sein oft kontroverses Verhalten in den sozialen Medien dürften eine Rolle spielen.
Interessant. Das heißt, die politische Positionierung eines CEOs kann sich tatsächlich auf den Absatz seiner Produkte auswirken.
Durchaus. Gerade bei Produkten, die mit einem gewissen Image verbunden sind, wie eben Elektroautos, die oft als grün und progressiv wahrgenommen werden, kann die politische Positionierung des Unternehmenslenkers eine wichtige Rolle spielen.
Das ist ein spannender Aspekt, den wir im Auge behalten sollten. Aber lassen Sie uns zum Schluss dieses Teils unseres Deep Dives noch einmal zurück zu den USA kommen. Dort scheint sich ein Wandel in der Wirtschaft abzuzeichnen. Man distanziert sich von Woke-Ideologien, die in den letzten Jahren stark im Trend lagen. Was steckt dahinter?
Die Woke-Bewegung hat in den USA zu einer gewissen Spaltung der Gesellschaft geführt. Unternehmen haben sich unter Druck gesetzt gefühlt, sich zu positionieren. Und das hat nicht immer gut angekommen. Viele Menschen haben die Woke-Agenda als übertrieben und dogmatisch empfunden.
Und jetzt schlägt das Pendel zurück.
So kann man es sagen. Es gibt eine zunehmende Skepsis gegenüber extremen Positionen. Und viele Unternehmen rudern zurück. Man will sich nicht länger von einer lauten Minderheit treiben lassen, sondern sich auf die Bedürfnisse der breiten Masse konzentrieren.
Das klingt nach einer gesunden Entwicklung. Aber wo führt uns das hin? Was bedeutet dieser Trend für die Zukunft?
Es ist schwer zu sagen, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir in einer Gesellschaft verschiedene Meinungen zulassen und respektieren. Wir dürfen uns nicht von Extremen treiben lassen und müssen immer den Blick für die Realität behalten.
Ein wichtiger Gedanke. Aber dafür brauchen wir natürlich auch verlässliche Informationen.
Ja.
Und eine offene Diskussion. Und genau dafür ist unser Deep Dive ja da. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter.
Ja, absolut. Eine offene und ehrliche Diskussion ist in diesen Zeiten wichtiger denn je.
Besonders wenn man bedenkt, wie viele Themen im Moment so kontrovers diskutiert werden. In Ihren Notizen sprechen Sie beispielsweise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an. Da gibt es ja immer wieder die Debatte um die Finanziere und die Rolle in der digitalen Welt. Wie sehen Sie die Zukunft dieses Systems? Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zeiten von Streaming und Social Media überhaupt noch eine Daseinsberechtigung?
Das ist natürlich eine spannende Frage und die Antwort ist nicht einfach. Einerseits hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den letzten Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der deutschen Medienlandschaft gespielt. Er hat für Information, Bildung und Unterhaltung gesorgt und dabei einen hohen Qualitätsstandard gesetzt.
Und das alles unabhängig von kommerziellen Interessen. Das ist ja ein Punkt, den viele Befürworter immer wieder betonen.
Richtig. Aber andererseits hat die Digitalisierung die Medienlandschaft grundlegend verändert. Die Menschen informieren sich heute über ganz andere Kanäle als noch vor 20 Jahren. Die Frage ist also, kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesem neuen Umfeld seine Aufgaben noch erfüllen? Und wenn ja, wie?
Und wie wird das finanziert? Stichwort Gebühren. Gerade in Zeiten von Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten ist das ja ein sensibles Thema. Viele Menschen fragen sich, warum sie für ein Angebot bezahlen sollen, das sie vielleicht gar nicht nutzen.
Die Finanzierung ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das aktuelle Gebührenmodell ist schwer zu vermitteln, weil es von allen Haushalten bezahlt werden muss, unabhängig davon, ob sie das Angebot nutzen oder nicht.
Es gibt ja immer wieder Vorschläge für alternative Finanzierungsmodelle, zum Beispiel eine Finanzierung über Steuern. Was halten Sie davon? Wäre das eine Lösung?
Eine Finanzierung über Steuern würde sicherlich einige Probleme lösen. Aber sie hätte auch Nachteile. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wäre dann stärker vom politischen Einfluss abhängig. Und das könnte seine Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit gefährden.
Also wieder ein Thema, bei dem es kein Patentrezept gibt. Aber eines ist klar. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellen und sich weiterentwickeln, um auch in Zukunft relevant zu bleiben.
Da stimme ich Ihnen zu. Innovation und Flexibilität sind gefragt.
Wo wir gerade bei Veränderung sind. Kommen wir noch einmal zurück zu Trump und seiner Politik. Sie haben in Ihren Notizen auch die NATO erwähnt. Trump hat sich ja in der Vergangenheit immer wieder kritisch über das Bündnis geäußert. Was bedeutet seine Rückkehr an die Macht für die NATO? Droht eine Schwächung des Bündnisses?
Trumps Verhältnis zur NATO war von Anfang an gespannt. Er hat die europäischen Partner immer wieder aufgefordert, mehr für ihre eigene Verteidigung auszugeben und die USA finanziell zu entlasten.
Und diese Forderung ist ja nicht ganz unberechtigt. Die USA tragen seit Jahren den Löwenanteil der NATO-Kosten.
Stimmt. Aber Trumps Rhetorik und seine unberechenbare Art haben in Europa auch viel Unsicherheit und Misstrauen geschaffen. Es besteht die Befürchtung, dass er die NATO im Ernstfall nicht verteidigen würde.
Das wäre natürlich fatal. Die NATO ist das wichtigste militärische Bündnis des Westens und ein Garant für Frieden und Stabilität in Europa.
Absolut. Und deshalb ist es wichtig, dass die europäischen Partner jetzt zusammenstehen und ein klares Signal der Einheit senden. Sie müssen Trump zeigen, dass die NATO unverzichtbar ist und dass man auf die USA zählen kann.
Ein starkes Europa ist also gefragter denn je.
Mehr denn je. Nur so können wir unseren eigenen Interessen Geltung verschaffen und gleichzeitig ein verlässlicher Partner für die USA sein.
Das klingt nach einer großen Herausforderung. Aber es ist wohl die wichtigste Aufgabe, die wir in den kommenden Jahren zu bewältigen haben.
Ja, die Welt steht an einem Scheideweg. Und es liegt an uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
In der Tat. Und um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, brauchen wir fundierte Informationen und eine breite Diskussion. Bleiben Sie also dran und verfolgen Sie unseren Deep Dive weiter. Denn im letzten Teil sprechen wir über die großen Trends, die die Welt in den kommenden Jahren prägen werden. Sie haben es eben so schön gesagt, die Welt steht an einem Scheideweg. Und gerade deshalb ist es ja so spannend, sich mit den großen Trends auseinanderzusetzen, die unsere Zukunft prägen werden. In Ihren Notizen sprechen Sie von einem gesellschaftlichen Pendel, das zwischen Extremen hin und her schwingt. Können Sie diesen Gedanken mal näher erläutern?
Ja, gerne. In den letzten Jahren haben wir ja eine starke Polarisierung in vielen Bereichen der Gesellschaft erlebt. In der Politik, in den Medien, in den sozialen Netzwerken. Es scheint, als ob die Menschen immer unversöhnlicher miteinander umgehen und die Gräben zwischen den verschiedenen Lagern immer tiefer werden.
Und diese Polarisierung, die hat ja auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Stichwort: Woke-Kapitalismus. Immer mehr Unternehmen versuchen, sich politisch zu positionieren. Aber ist das wirklich ein nachhaltiger Trend? Oder schlägt das Pendel bald wieder in die andere Richtung aus?
Ich glaube, dass wir hier tatsächlich eine Gegenbewegung beobachten können. Immer mehr Menschen und Unternehmen wenden sich von den Extremen ab und suchen nach einem pragmatischeren Mittelweg.
Ein Mittelweg, der vielleicht auch mehr Platz für Nuancen und differenzierte Diskussionen lässt.
Genau. Es geht darum, die Komplexität der Welt zu erkennen und sich nicht in vereinfachenden Schwarz-Weiß-Denken zu verlieren.
Das klingt nach einem guten Schlussgedanken für unseren Deep Dive. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Gern geschehen.
Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal der Hinweis. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren und mit Ihren Freunden zu teilen. Bis zum nächsten Mal bei Perfectio, die Finanzmakler, Ihr Investor-Podcast.